Teil 2 der unglaublichen Radioschau-Geschichte hier am Start und im Haus heute Seppel, wie es sich gehört, endlich, ohne
Guten
Frauen.
Abend.
Und Bodo Stricker diesmal, nachdem sein Bruderlein letzte Woche hier war, musste der Bodo natürlich auch vorbeikommen. Und mit dem geht es auch direkt los. Ja, Bodo, was passiert so bei dir gerade?
Oh, viel.
Schwer busy, beschäftigt. Busy, ja.
Busy, ja, I'm fucking busy, man. Aktuell komme ich ja hier quasi von der Fotosession für Last One Dying, auch bekannt als LOD, direkt zu dir ins Studio geschneit.
Unfassbares Augen-Make-up
auch. Ja, total heftig irgendwie, so voll, naja. Wie dem auch sei, jedenfalls, da geht es jetzt steil bergauf. Wir haben jetzt für den Metal Hammer Ausgabe Mai sind wir mit der CD, die wir da aufgenommen haben, Demo des Monats.
Moment, jetzt habe ich schon was nicht verstanden. Mit Last One Dying ist ja. dieses
Metalcore. Ist das Metalcore-Projekt.
Spaßprojekt. Und damit seid ihr jetzt im Metal Hammer.
Okay, tatsächlich, ja. Das hat ungeahnte Formen angenommen. Das war ja ursprünglich mal so mehr oder weniger als Persiflage auch gedacht. Und als wir diese Platte dann aufgenommen haben, haben wir einfach nur gedacht, oh, wir stellen das jetzt beim berühmt-berüchtigten MySpace mal online. Und siehe da, irgendwie die Reaktionen waren phänomenal, woraufhin wir dann gesagt haben, warum nicht wir auch jetzt auf der Welle mal mitschwimmen, und haben das dann ausprobiert, haben irgendwie 200 Promo-CDs gebrannt, sind nach Köln zum Killswitch Engage-Konzert gegangen und haben diese Promos verteilt, und am nächsten Tag haben uns die Leute echt die Bude eingerannt bei MySpace.
Sellout quasi.
Genau, wir sind
MySpace.com/last one dying.
Last One Dying. Ja, voll fett. Jedenfalls, dann haben wir diese CD natürlich, nachdem die Resonanzen dann doch so gut waren und man es nicht in der Luft zerrissen hat, wie erwartet, von wegen, ihr klingt ja wie, dann auch an diverse Zeitschriften, Labels etc. geschickt, und da kommen jetzt so die ersten Rückmeldungen, unter anderem halt auch der Metal Hammer, der uns jetzt da als Demo des Monats anpreist.
Da habe ich gelesen, da war ich 14 oder was, da waren da Metallica irgendwie drin.
Lang ist's her, ja. Ich lese den eigentlich auch immer nur, wenn da was über meine Kapellen drin steht, weil damals die $2 Haircut EP war auch Demo des Monats.
Ich kann mich daran erinnern, dass da mal Sepultura immer drin waren und dass die ersten 3 oder 4 Platten von denen immer total verrissen wurden. Die kriegten immer 0 Punkte für alles. Okay. Heute sind Sepultura eine relativ anerkannte Band in der Richtung.
Das ist richtig, aber ich glaube, da ist auch außer dem Gitarristen mittlerweile kein Gründungsmitglied mehr dabei. Der Herr Cavalera, Sängermeister, hat ja dann später Soulfly gemacht, und der Schlagzeuger hat sich ja jetzt auch aus familiären Gründen oder was auch immer verabschiedet. Und das ist ja dann... Ist ja fast wie Toto, ist auch nichts mehr vom Original dabei.
Aber so kann das gehen. Man ist Demo des Monats im Metal Hammer, und nächste Woche ist man Rockstar. Okay, $2 Haircut, hast du eben schon erwähnt. Was passiert da?
Wir haben aktuell jetzt letzten Samstag im Underground gespielt mit Ectomorph, was auch wieder so, na, klingt eigentlich wie Soulfly, aber anderes Thema.
Haben wir schon mal gehört.
Aus Ungarn sind die, glaube ich. Jedenfalls, wir haben ja letztes Jahr ein neues Album aufgenommen mit 12 Songs. Das ist aber bis jetzt noch nicht erschienen, weil sich noch so recht keiner gefunden hat, der das rausbringen möchte.
Hey, Moment, das ist anders. Also es ist im Moment so, dass sich die Plattenfirmen wahrscheinlich gegenseitig hochbieten.
Und teilweise. Also es ist schon so, dass wir von mehreren Leuten auch konkrete Angebote haben. Aber da muss man ja auch immer abwiegen, was da Sinn macht und wo man hin will. Und das ist halt noch nicht so ganz so raus. Und wirklich große Plattenfirmen für einen zu interessieren, ist schon schwieriger als früher, sage ich mal.
Noch schwieriger.
Noch schwieriger, ja. Das ist nicht mehr so wie in den 80ern, glaube ich. Jedenfalls haben wir diese Platte gemacht, die jetzt komplett fertig ist. Die muss dann quasi nur noch in die Läden kommen. Aber wir haben jetzt für dieses Konzert so eine kleine Bonus-EP gemacht quasi, wo wir 3 von den neuen Songs drauf gemacht haben. Und so ein lustiges Video gedreht haben, was wir komplett im Proberaum mit einer Kamera aufgenommen haben. Das habe ich auch in der Hörzone mal online gestellt, dass ich jeder mal...
Ja, ich habe schon gesehen, das kann ich sehr empfehlen.
Ja, es ist auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht, die Nummer. Das war alles auf dieser CD drauf, die wir dann vor Ort da verteilt haben, und haben da auch dann wiederum auf MySpace sehr gute Resonanzen bekommen, haben da auch fleißig Autogramme am Merchstand geschrieben. Es sieht im Moment alles recht gut aus mit diesen beiden Bands. Da muss man jetzt halt gucken, wo es hingeht.
Gucken, wo es hingeht, okay. Prima. Was gibt's noch? Die erste Frage können wir direkt schon mitnehmen von Lupi oder irgendjemanden. Der wollte wissen, du warst mit Final Virus in China auch gewesen.
Oh, interessante Geschichte. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, aber das ist damals über Kulturaustausch vom Land NRW zustande gekommen. Die haben ein Projekt, das nennt sich Landesarbeitsgemeinschaft Rock, Und die haben so einen Pool gegründet, in dem sich Bands bewerben konnten und dann halt so kulturelle Austauschsachen betrieben haben.
Verstehe.
Und da ging es unter anderem darum, eine Band nach China zu schicken. Das war eine sehr langwierige Geschichte. Bis das mal spruchreif war, hat sich über mehrere Jahre gezogen. Und schlussendlich sind wir dann nach China geflogen und im Austausch dafür ist ein chinesisches Orchester dann nach Deutschland gekommen und hat da ein paar Konzerte gespielt.
Ich dachte, in China wäre deswegen Sack Reis umgefallen.
Okay. Das passiert auch schon mal, ja. jedenfalls, wie gesagt, das war eine sehr langwierige Geschichte, da Visa zu bekommen etc., weil es halt immer noch sehr dem Westen gegenüber verschlossen ist,
ja,
von der Obrigkeit her, auf diktierter Weise. Weil wir haben dann auch gemerkt, nachdem wir dann da gespielt haben, dass die Leute auf diese Art von Musik und auch neue Einflüsse und Leute, die logischerweise auch ganz anders aussehen als das, was sie gewohnt sind, total drauf abfahren und uns wirklich abgefeiert haben, als ob wir, keine Ahnung, Robbie Williams oder sonst wer gewesen wären. Also wirklich ungeahnte Dimensionen, auch Festivals vor 40.000 Leuten gespielt. Aber man muss dann schon aufpassen, dass man nicht den entsprechenden Leuten da auf den Schlips tritt, sonst wird man da auch ganz schnell einkassiert. Also, das macht sich an allen Ecken und Enden auch bemerkbar, wie da der Daumen drauf ist, wenn man zum Beispiel in so ein Internetcafé geht, was es da eigentlich an jeder Ecke gibt und dann seine Mails checken will und dann hat man zum Beispiel irgendwie einen Hotmail-Account auf dem amerikanischen Server. Der ist dann komplett geblockt, da kommt man nicht rein. Also die wollen schon...
Ich finde Hotmail auch scheiße.
Davon mal abgesehen ist Hotmail jetzt nicht das Beste, aber wir wollen ja auch keine Werbung machen. Jedenfalls merkt man schon, dass da sehr darauf geachtet wird, dass die Leute bloß nicht zu viel aus dem westlichen Ausland mitbekommen und dann Interesse daran finden, diese Art des Lebens auch haben zu wollen.
Auf jeden Fall eine sicherlich sehr spannende Erfahrung. Ich war mal, ich glaube 98 war das oder 97 mit einer Band in Russland eine Woche. So. Da war es vielleicht nicht ganz so abenteuerlich. Ich habe da mal Bilder gesehen von einer anderen Band, von Katzda irgendwie, die auch in China, meine ich, gewesen wäre, mit René Kremers dann, die ihr Equipment so auf Eseln transportiert haben.
Oh ja, da gibt es auch eine schöne Anekdote. Also wir haben wohl unser eigenes Equipment verschifft, was halt so ging, Schlagzeug, Gitarren, Amps, Boxen jetzt nicht. Das war nicht so das Problem. Aber wir hatten tatsächlich einen Gig, der lag dann so ein bisschen weiter ab vom Schuss. Und wir hätten es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, da mit dem Bus hinzufahren. Mussten also vor Ort Equipment anmieten, haben denen auch eine Liste geschickt und es heißt in China immer so, ja, ist alles kein Problem, können wir alles besorgen. Wir uns natürlich keine Sorgen gemacht, wie man dann naiv, wie man dann ist, kommen da an und das Schlagzeug war schon recht abenteuerlich. Wäre es gut in Schuss gewesen, wäre es Sicherheit ein sehr schönes Vintage-Schlagzeug gewesen. Und zwar war das ein Tama Swingstar aus den 60er Jahren.
Ja, das ist
andererseits waren da keine Resos drauf und ärgerlicherweise auch noch die Original-Werksfälle, was die Schlagfellseite anging. Ja, ja. Und die sahen eigentlich so aus, dass man mit ein bisschen Tricksen da eigentlich die Mondlandung drauf hätte fälschen können. Das war schon abenteuerlich. Das wurde auch mehr oder weniger nur noch von Gaffertape zusammengehalten. Ja. Andererseits, die Leute, die da in China dann für die Mikrofonie und Tontechnik zuständig sind, die können aus so Sachen irgendwie Sound rausholen, das kann sich hier kein Mensch vorstellen. Also das ist wirklich ultra amtlich gewesen, wie dieser doch recht leider erbärmliche Haufen Holz dann hinterher geklungen hat. Da war ich wirklich sehr schwer beeindruckt.
Ich fand es auch eine ganz wichtige Erfahrung, das zu machen. Und seitdem ich da war, ich hatte auch so ähnliche Klamotten, irgendwie, dass man dann irgendwo im russischen Fernsehen irgendwie live auftritt und man bekommt hinter diesem Schlagzeug steht so ein grüner Klappstuhl. Irgendwie. Das ist und das Nährfeld ist dann mal kaputt gewesen und mit Gaffer geklebt und von unten mit Schaumstoff und so. Das fand ich in dem Augenblick nicht so richtig witzig, aber wirkend gesehen, war das eine super Erfahrung, weil wenn ich jetzt immer im Trommlerforum sehe, was die Leute sich irgendwie die Köpfe heiß diskutieren, irgendwelche Schrauben, die nicht halten. Also ich habe da gelernt, dass es eigentlich egal ist, was man zur Verfügung hat, man muss halt damit klarkommen.
Und das ist richtig. Es war dann letzten Endes auch eines der besten Konzerte auf der Tour. Also
ja.
Man muss ja dann auch irgendwo umdenken, wenn man nicht irgendwie den Beckenwald zur Verfügung hat, den man sonst da am Set hängen hat und ist auch mal ganz interessant, sich dann selber im Nachhinein die Videos anzugucken und zu beobachten, wie man dann eigentlich anders gespielt hat, als man es normalerweise machen würde, wenn man seinen eigenen Krempel hat.
Ja, man ist vielleicht ein bisschen wacher am Start. So, ne? Seppel kennt sich damit auch ganz gut aus. Du bist auch so ein Typ, der so ganz super Beckenstände auch gerne hat. Ne? Die,
Beckenständer jetzt.
Ja, zum Beispiel. Du ja. Hast immer die preisweitesten Beckenständer für 16,50 Euro am Start und bei dir halten die auch.
Dann nee, die, da habe ich nur einen von mal gekauft bei eBay. Den hat der Matthias mir dann aber kaputt gemacht.
In der Tat. Das ist aber nicht nett.